Ich mag eigentlich solche Tresengespräche. Also ich habe mich immer schon auch gerne in der Kneipe über Politik unterhalten. Ich finde, Politik muss auch in der Kneipe bestehen können. Finde ich, gehört dazu. Das kann gerne total kontrovers sein und muss auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden. Man kann sich die Sachen schon ein bisschen in die Ohren hauen hier, aber darf nicht aggressiv oder beleidigt werden.
Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr Innensenator Andi Grote, der seit mehr als 20 Jahren auf dem Kiez lebt. Hallo Andi.
Hi.
Mehr als 20 Jahre, viel länger als Innensenator bist du Kiezianer. Wie viele Jahre sind es ganz genau?
Es müssen jetzt so, also gute 21 Jahre sein. Ich glaube im Sommer 2001 bin ich hergezogen. Aber ich war natürlich schon viel länger im Stadtteil unterwegs und ja, kannte mich schon vorher ganz gut aus hier.
Zum Feiern, ja?
Ja, wie das so ist, ne? Wenn man Anfang der 90er Jahre bin ich hergekommen zum Studieren und das war natürlich schon irgendwie eine coole Zeit. Also da war die ganze Club- und Bar-Szene war doch sehr, sehr im Aufbruch und es hat sich eine Menge getan und das war so die Zeit, als das im Schmidt-Theater gerade so angelaufen war, am Spielbodenplatz, also das anfing sich zu entwickeln und ja, und da war man schon stark unterwegs. Es war ein einziges großes Abenteuer hier.
Du kamst ja auch nicht gerade aus der Großstadt.
Nö, so ist es. Ich war bin in Dithmarschen in Büsum aufgewachsen, war dann 2 Jahre bei der Marine und hatte so diesen Hang zu Hafenvierteln und habe irgendwie das hatte von Anfang an eine große Anziehungskraft einfach. Und ich bin dann auch sehr stark hier in diese Faszination St. Pauli gleich reingeraten.
Was hat dich da so fasziniert? Also bis auf die Studentennächte?
Naja, es ist ja was Besonderes, dass so ein altes Hafen- und Vergnügungsviertel eben noch so durch alle Zeiten hindurch diese Vitalität und dieses Leben sich erhalten hat, dass hier eine unglaubliche Vielfalt auf ganz kleiner Fläche. Man hat das Gefühl, hinter jeder Tür ist eine andere Szene, ist ein anderes Leben. Es ist im Grunde genommen, ja, vollgepackt mit Lebenshunger und Dingen, die hier passieren, bis oben hin. Und es hatte für mich immer was von Freiheit und von Wildheit und von Dingen, unberechenbaren Dingen, die passieren können, wenn man nur vor die Tür geht. Und das hat mich immer sehr angezogen. Auch eine große Internationalität. Man hat das Gefühl, dass man hier wirklich, also in Hamburg ist ja irgendwie Weltstadt, aber so richtig ist es dann doch hier auf St. Pauli schon nochmal was anderes. Also hier passiert noch ein bisschen mehr als im Rest von Hamburg und es war für mich immer etwas, womit ich mich sehr identifizieren konnte.
Ja, Wildheit.
Ja, wie gesagt, das war Anfang der 90er und man war selber so irgendwie Anfang 20 und das war eine tolle Zeit.
Also bewusst für St. Pauli entschieden.
Ja, total.
Also erst Büsum, dann St. Pauli, oder?
Man wächst da auf. Ich bin auch froh, dass ich da aufgewachsen bin. Das war auch toll, so an der Küste. Und das hat auch ganz viele Vorteile und bin ich auch noch sehr verbunden. Aber dann haben wir studiert und nachdem man mit der Marine schon ein bisschen in der Welt rumgekommen ist, will man halt schon in eine richtige Stadt, aber auch in Norddeutschland bleiben. So war das natürlich Hamburg. Das war sehr bewusst. Wenn dann auch wirklich mitten rein und da, wo das Leben in Hamburg auch stattfindet. Und das war eben, also nirgendwo hat sich das so konzentriert und so kristallisiert wie auf St. Pauli.
Wie viele Wohnungen hattest du hier schon?
Tatsächlich nur 2. Also ich bin ja erst in die Talstraße gezogen. Also wirklich, das weiß ich noch, bei der Wohnungsbesichtigung bin ich reingekommen, habe aus dem Fenster geguckt und konnte den Silbersack sehen. Ich dachte, das ist irgendwie eine gute Wohnung. Da habe ich ja lange gewohnt, glaube so über 12 Jahre oder so.
Also gleich immer Silbersack verbunden, von Anfang an.
Ja, schon bevor ich hierher gezogen bin. Also das ist dann, man geht hier weg und lernst du das eine oder andere kennen, dann kommt man irgendwann zum ersten Mal am Silbersack und dann ist ja interessant, okay, und dann geht man weiter, aber es gibt ja viel zu sehen und viele Dinge, wo man hingehen kann und dann denkt man sich nicht so, du warst doch da in diesem Laden, das war aufgegangen, dann geht man da nochmal hin und dann erhöht sich die Frequenz und irgendwann war das dann irgendwie der Laden, wo ich mich einfach am meisten zu Hause gefühlt habe und das hat eine, heute muss man sagen, über die ganzen Jahre, Jahrzehnte bis heute hat der Silbersack einfach eine totale Ausnahmestellung. Ich finde so, der Silbersack ist das, was St. Pauli im Kern so in der Essenz ausmacht, ist total zeitlos. Ist wahrscheinlich das einzige Gastronomiekonzept, das seit 70 Jahren nicht verändert wurde und immer noch funktioniert. Und dieses total klassenlose, jeder kann hier reinkommen, niemand wird komisch angeguckt, egal wie er aussieht, er muss sich halt, man muss ein paar einfache Regeln beachten und dann sind hier alle, geht man hier sehr gut miteinander um. Und keiner wird besser behandelt, keiner wird schlechter behandelt. Und es ist immer sehr, sehr eng, sehr nah. Man kommt mit jedem ins Gespräch und das ist etwas, das ist etwas Familiäres und man hat auch das Gefühl, wenn man reinkommt, man geht durch so eine Zeitschranke, alles verändert sich, aber hier nicht. Und das ist eine ganz, ganz besondere Qualität.
Was gibt's hier für Regeln?
Naja, man muss respektvoll und ordentlich miteinander umgehen. Das ist es eigentlich schon. Sich nicht grob daneben benehmen. So, dann ist es.
Reicht aus.
Ja, und eben, man braucht eine gewisse Offenheit. Ne? Man darf sich nicht irgendwie, wenn man mal unvermittelt angesprochen wird oder der Körperkontakt mal ein bisschen intensiver ist, als man sich das in dem Moment selber so vorgenommen hatte. Das ist einfach in der Enge hier, ist das halt so. Und wer das komisch findet, der gehört hier nicht her. Ich weiß, viele finden es hier zu hell, aber der selber sagt, er zieht sich sein Publikum auch so ein bisschen selber. Und muss man sich überlegen, ist das was für mich? Und wenn ja, dann ja, kauft man auch das ganze Paket. Ja, man sieht das ja, wenn die Leute hier reinkommen und sich so orientieren und sagen, ist das, ich weiß nicht, als ich mit meinen Eltern das erste Mal hier war, meine Mutter guckte sich so um und dachte, sag mal, was für eine Kaschemme hast du uns hier denn und so. Und dann mein Vater sagte, ach wieso, ist doch ganz nett hier. Ich glaube, wir müssen mal Bier trinken.
Also deine Familie war auch schon hier.
Ja, klar. Also ja, häufig, logisch. Es ist ja auch so ein, also es gibt hier Gäste, die in mehreren Generationen hierher kommen schon. Ja, klar.
Erinnerst du dich genau an deinen ersten Besuch? Weißt du es noch, wann der war?
Nein, das weiß ich nicht. Es muss so Anfang der 90er gewesen sein. Und den allerersten weiß ich nicht. Irgendwann wurde es, wie gesagt, häufiger. Dann hat man, kannte man irgendwann auch Leute, die hierher gekommen sind. Man hat selber auch Leute mitgebracht. Dann hat man Erna kennengelernt. Das war für mich auch irgendwie eine prägende Begegnung. Erna Thomsen, die alte Wirtin, war ja so eine totale Autorität einfach hier und gleichzeitig sehr in einer reduzierten Art auch sehr warmherzig.
Und in einer reduzierten Art. Und also nicht jedem gegenüber.
Nicht leutselig, ne? Hat sich also nicht anbiedernd, nicht irgendwie, aber schon mit ganz sparsamen Gesten irgendwie den Gästen hier zu verstehen gegeben, dass sie ja, dass man ihr nicht egal war. Sie hat sich auch immer erinnert an jeden, der hier regelmäßig kam, hat sie sich noch viele, viele Jahre erinnert. Und alles, was man ihr je erzählt hat, hat sie auch behalten. So, und das ist ja die größte Art von Aufmerksamkeit, die man sich eigentlich vorstellen kann bei jemandem, der so viele Menschen trifft. Und das hat sie hat sich auch Gedanken gemacht über Dinge, die man ihr erzählt hat. Aber sie ist trotzdem war sie niemand, der dann irgendwie losgeplaudert hat oder irgendwie so überkommunikativ war. Dafür, dass sie den Laden hier über viele Jahrzehnte geleitet hat, war sie eigentlich sehr ruhig.
Also nicht so diejenige, die jeden gleich umarmt, der
reinkommt.
Überhaupt
nicht, gar nicht.
Keinerlei Körperkontakt.
Also hinterm Tresen war das anders als hier ja, im Betrieb, im Laden.
Ja, ihr hattet ja schon eine relativ enge Beziehung, auch Erna und du. Wie kam es dazu, dass ihr euch überhaupt näher kennengelernt habt? Oder ist das normal für Stammkunden, dass sie die näher kennt?
Nee, ich glaube, das kam dadurch, dass ich meinen 30. Geburtstag hier gefeiert habe. Dann habe ich sie natürlich angesprochen und gesagt, Erna, wie ist denn das? Und ich würde gerne meinen Geburtstag hier feiern. Ja, was hast du dir denn so vorgestellt? Und dann dann habe ich alles erzählt, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann hat sie mal kurz erzählt, wie sie sich das vorgestellt hat. Und so haben wir das dann auch gemacht.
Wie sie sich das vorgestellt hat? Was hat sie sich denn vorgestellt und was hast du dir vorgestellt?
Ja, man denkt natürlich dann so, dann mache ich das hier und dann gibt's hier eine Anlage mit und dann mache ich hier Musik und dann gibt's was zu essen und dies und das. Und naja, komm, wir haben doch so schöne Lieder in der Jukebox und
griechischer Wein.
Schnittchen sind doch auch was Feines und wir wollen hier nicht so viel. Nur du kannst das alles machen, aber na, wir wollen den Laden nicht jetzt hier groß umbauen oder so. Und, aber es hat auch funktioniert. Das war auch nicht das einzige Mal, dass wir das so gemacht haben. Und Naja, und wenn man dann irgendwie am Sonntag kommt und die ganzen Sachen abholt und aufräumt und dann nochmal ins Gespräch kommt und dann sitzt man gleich wieder am Tresen und trinkt noch was und dann kommt man nochmal anders. Sonntags, wenn Ruhe ist, war immer eigentlich, hat das ja hier was von Kaffeekränzchen und dann ist man ganz anders ins Gespräch gekommen. Und das habe ich dann häufiger gemacht und so ist dann so eine ziemliche Verbundenheit irgendwie entstanden, so dass man dann auch immer mal Kontakt hatte und ja, telefoniert hat und das war eine richtige, schon irgendwie eine Freundschaft, würde ich mal sagen.
Du hast hier auch mal gekellnert. Was weiß ich? Ich weiß, dass du hier gekellnert hast. Den musst du jetzt erzählen.
Ja, das war in der Woche. Ich weiß gar nicht, wir hatten glaube ich irgendwie eine Veranstaltung und dann sind wir hier noch hergekommen. Das ist auch häufiger passiert und dann war damals Walter hinterm Tresen. Kann man heute sagen, es lebt auch nicht mehr, aber hat hier, Walter war genervt, er wollte hier rechtzeitig raus, weil er Geburtstag hatte um 12 und dann ging kurz vor 12 die Tür auf und kam irgendwie noch ein ganzer Schwung Leute rein und Walter war sauer, nein, das gibt's doch wohl nicht und kann doch nicht wahr sein und es reicht mir das aber hier und hat Schürze ausgezogen, die Ecke gefeuert, ist einfach rausgegangen, hat sich auf der anderen Seite an Tresen gesetzt und dann war einfach keiner mehr da und der Laden war ziemlich voll. Und dann hatte ich so Blickkontakt mit einem Bekannten, der hier Führung macht für die Kurverwaltung St. Pauli, so Stadtteilführung. Na, da haben wir kurz gesagt, okay, also das können das jetzt hier nicht, die Kasse, alles war offen. Also okay, komm, wir gehen hinter den Tresen, machen das hier, haben uns da orientiert, haben dann, naja, wir hatten auch beide schon mal irgendwann gekellnert und dann habe ich das hier an der Front gemacht. Er hat hinten, also hinten um die Ecke ist hier dieses Telefon, dann hat er bei Anna angerufen, hat hier das erzählt. Walter hat hier die Sachen hingeschmissen und dann hat sie jemand organisiert, dass irgendwann jemand kommt. Aber es hat natürlich gedauert und dann haben wir hier so zwei, drei Stunden haben wir irgendwie hier den Laden am Laufen gehalten. Das war auch, ging auch.
Lief, ja? Das lief, ja, ja. Kanntet ihr euch richtig aus mit den Spirituosen und so?
Ja, es war ja nicht übermäßig kompliziert. Und die Preise. Nee, es gab alles, aber man hat dann irgendwo auch, wie das so ist in einem ordentlichen Laden, irgendwo gibt's immer eine Preisliste und irgendwo, also man hat sich dann schon, na, das ging ja alles. Es war auch nicht, auch der Technisierungsgrad war auch überschaubar, also es war alles, es war alles gut machbar.
Nichts mit Mini-Computer,
wo man sich mit, noch einloggen. Es gab keine Kartenzahlung und wer das nicht passend sah, der hatte Pech gehabt.
Genau. Das war jetzt, ja, stimmt so. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Und du hast vorher schon mal gekellnert?
Ja, das ist ja, wenn man so am Dorf groß wird, dann gibt's ja auch mal Feste und dann verdient man sich ein bisschen Geld dazu und so. Und im Studentenwohnheim haben wir auch die Bar, haben wir eine lange schlafende Bar zum Leben erweckt. Dann musste man ja auch, sind wir dann auch mit so einem Bar-Team immer, musste man halt auch hinterm Tresen sein. Aber es hat mir immer Spaß gemacht. Also ich hatte immer eine gewisse Affinität dazu.
Na du, wenn Dominik noch jemanden sucht, kannst du noch mal einspringen, wenn dir langweilig ist, wenn du mal Zeit hast. Ich vermute eher nicht. Wie viel häufig warst du früher hier, wenn du sagst so, sonntags bist du schon zum Kaffeekränzchen gern mal gekommen?
Also nicht ständig, ne? Aber es gab schon Zeiten, wo ich wirklich sehr, sehr viel Zeit hier verbracht habe. Ostern war immer gefährlich.
Was heißt sehr viel Zeit?
Feiertage hintereinander waren. Naja, es war dann nachher so, dass man im Grunde genommen auch wusste, also der gesamte Freundeskreis war irgendwann auch hier und das war eine gewisse Zeit lang, war das der Laden, wo wirklich, also auch alle, die man so kannte, sind hier auch hingegangen. Und das heißt, man konnte auch einfach alleine reingehen, man war sicher, man hat immer etliche Leute getroffen. Und das war natürlich dann auch, bevor man dann überall anders es probiert, dann können wir auch gleich in den Silbersack gehen. So. Und das waren immer tolle Abende.
Ja. Und wenn man gegenüber wohnt, dann ist das ja eigentlich Wohnzimmer.
Man konnte aus dem Fenster gucken, konnte gucken, so wie viel ist los, wie viele Leute gehen so rein, wie ist so die Szene vor der Tür und ja, und dann sag okay, ich schau mal rüber.
So in der Woche gerechnet, so jede Woche oder mehrfach die Woche oder?
Ach, unterschiedlich, je nach wie die Zeit gerade so war. Aber es gab schon, würde man sagen, ein paar Jahre, wo das doch auch in der Woche mehrfach sein konnte, würde ich mal so sagen.
Und an Ostern dann durchgehend?
Ja, es war ja immer am Karfreitag, ging keine Musik und oder ging um 12 die Musik aus von, wie war denn das? Es gibt ja diese Karfreitagsregelung, wo dann jedenfalls irgendwie die Musik ausgeht und am nächsten Tag irgendwann erst wieder an. Das war dann eine Unterbrechung, aber ja.
Ohne Musik geht hier nicht, ne?
Ohne griechischer Wein. Man hat noch eine Weile selber gesungen und dann wurde es irgendwann ungemütlich.
Irgendwann ist die Stimme weg.
Irgendwann war das dann, ja.
Und heute hast du noch Zeit, hierher zu kommen überhaupt?
Ja, aber natürlich deutlich, deutlich weniger. Also ist schon noch, neulich hatten wir hier 20 Jahre in FC Silbersack. Das ist dann mal so ein Anlass, oder wenn Freunde da sind, oder, ja, oder auch jetzt Familie, ja, geht man hier schon nochmal hin.
Na, FC Silbersack, da hast du ja mitgespielt, ne?
Ja.
Und mitgegründet.
Ja, der ist wirklich hier mal an so einem Silbersack-seligen Abend. Ein alter Marinefreund von mir und ich haben relativ spontan diese Idee entwickelt, sind auf Erna zugegangen. Erna, wir haben eine Bombenidee, wir wollen hier eine Fußballmannschaft gründen. Und Erna erstmal guckt, ja, Jungs, so, na, guckt mal, wie der Abend noch so läuft und dann sprechen wir uns morgen oder nächste Woche wieder. Und zu ihrer Überraschung hatten wir das aber nicht vergessen, sondern hielten an der Idee fest und dann hat sie das auch unterstützt. Und dann haben wir wirklich hier in der Kneipe eine Mannschaft rekrutiert, so nach und nach. Und die gibt's bis heute.
Ihr seid dann rumgegangen zu den anderen Gästen, die ihr kanntet.
Ja, das hat sich irgendwie, es gab ja immer eine relativ große Zahl von Gästen, von Leuten, die hier so eine hohe emotionale Verbundenheit entwickelt haben. Und als sie dann hörten, hier gründet sich eine Fußballmannschaft. Was? Wie hier? Fußballmannschaft sofort? Ich bin dabei. Und das ging schon sehr, sehr schnell dann.
Konntet ihr denn alle Fußball spielen überhaupt?
Nein, ich kann fast gar nicht Fußball spielen, aber
oh toll, war eine super Idee.
Bin dann auch nicht immer eingesetzt worden.
Überhaupt mal?
Aber ja, doch, nein, doch.
Also ab und an musstest du ran.
Nein, klar. Also ich meine, das waren ja häufig waren die Spiele ja Samstag, Sonntag, nachdem man den Abend vorher hier im Silbersack war. Und kaum einer, wir waren alle deutlich jünger natürlich, aber kaum einer konnte die ganze Zeit durchspielen. Wir mussten relativ viel,
so viel, 10-minütlich
viel wechseln. Und dann kam jeder auch mal zum Zuge.
Und wenn man gemerkt hat, okay, nee, bei dem geht heute
ja,
gar nichts, wurde wieder
besonders schlecht, dann, aber es gibt auch welche, die behauptet haben, so, ohne vorher hier gewesen zu sein, war es auch nicht gut auf dem Platz am nächsten Tag.
Ja. Ja, vielleicht fehlte ein bisschen Talent.
Es war auch nicht, also das Sportliche stand auch nicht immer im Vordergrund, wobei wir auch aufgestiegen sind. Also es war ja in der gibt ja richtig eine Freizeitliga, die vom Hamburger Fußballverband auch mitbetreut wird, mit mehreren Divisionen und Aufstieg, Abstieg, richtigem Spielbetrieb, Spielerpässen und ja. Das hatte schon einen gewissen Organisationsgrad. Dann haben wir gegen FC Domschenkel und Dosenbier, wir haben auch mal Plakate gemacht, weil wir dachten, wenn wir hier Plakate aufhängen im Silbersack, dann kommen vielleicht ein paar Zuschauer. Aber das hat nicht so eingeschlagen.
Die kamen nicht. Kam keiner. Hast du selber mal ein Tor geschossen?
Ja, aber nicht auf der richtigen Seite.
Ist schlecht.
Schwierig.
Ja. Ja, ein bisschen. Aber jetzt spielst du ja auch nicht mehr. Oder spielst du jetzt Fußball irgendwo anders?
Nein. Nein. Wir haben das ja nicht deshalb gemacht, weil ich gerne Fußball spielen wollte, sondern einfach um zu sagen, das ist so ein, der Laden verdient eine eigene Fußballmannschaft. Und es gibt bestimmt viele, die Lust haben, da mitzumachen. Und es hat natürlich auch Spaß gemacht mit dem Trainer. Haben wir Trikot, wir hatten top. Wir waren die einzige Mannschaft außer Mönchengladbach, die von Kappa direkt beliefert wurde, weil wir die Silbersack-Trikots von da bekommen haben. Und wir haben dann natürlich so ein bisschen Kult drum entwickelt. Ne? Dann gab es T-Shirts und Schlüsselanhänger und was weiß ich und Memory-Spiel, das weiß ich. Das hat ja auch Laune gemacht. Und die Mannschaft war völlig unterschiedlich zusammengesetzt. Der eine hat in einer Werbeagentur gearbeitet, der andere im IT-Unternehmen, der dritte, was weiß ich, war Rechtsanwalt. Und dann das war natürlich dann auch eine Truppe, damit konnte man was auf die Beine stellen. Ja, und
ist Erna denn mal zum Spiel gekommen?
Nein.
Oh, das gibt's ja nicht.
Nein, da hörte das Engagement dann auf, aber sie hat dann irgendwie zum Kassenbier mitgeschickt oder hat die Weihnachtsfeiern immer hier quasi ausgerichtet und hat auch aus dem FC Silbersack heraus dann schon mal Personal rekrutiert hier auch. Also, dass sie sagt, ihr habt auch Mannschaftstreffen und so, Ich sag ja, ich kann ich da mal dazukommen, wenn ihr da sitzt? Ich sag ja, was? Ja, ich suche noch jemanden und so. Und dann hat sie sich mit an den Tisch gesetzt. Also alle mal Ruhe hier. Erna will was sagen. Und dann Erna, Jungs, wie sieht's aus? Braucht jemand einen Job? dann meldete sich einer so ganz zaghaft und sagte, bist du Hartz IV oder was? Hat sie ihn dann gleich gefragt. Und er dann so, wann kannst du denn anfangen? Und dann, dann und dann, alles klar. Und dann,
ja, super. Ja.
Also da sieht man, die Mannschaft war sehr breit und unterschiedlich aufgestellt. Und dann hat sich das auch mal vermischt hier.
Ja. Und heute, wie ist das für dich? Also du hast ja schon gesagt, dass du schön findest, dass hier jeder gleich behandelt wird. Ist das aber so, wenn du hier noch hingehst, dass du erkannt wirst und angesprochen wirst?
Also im Silbersack ist, es gibt welche, die wirklich auch immer noch herkommen, die man auch noch von früher kennt. Gibt natürlich dann auch Leute, die jetzt herkommen, die einen dann erkennen, aber es ist im Grunde, also dass man angesprochen wird, ist eigentlich selten. So, aber ich kenne natürlich Dominik und kenne viele von der Tresencrew und es hat sich, muss man sagen, ist auch ein Verdienst von Dominik, es hat sich eigentlich von der Atmosphäre und von den Qualitäten des Silbersacks hat sich ja sehr, sehr viel auch einfach erhalten. Es ist eben auf vielen Ebenen noch genau so, wie es immer war.
Aber jetzt ist irgendwie jemand kommt, der schon deutlich zu viel Intus hat und dann hier Insenator und du dich dann rechtfertigen musst oder sowas, kommt das?
Nö, es kann schon, also das kann mal sein, dass jemand irgendwie dann, also der Ton ist hier ja eigentlich, auch wenn er mal rauer ist, eigentlich immer relativ herzlich so, also ein bisschen mal gefrotzelt oder kriegt man mal eine dumme Bemerkung, aber man kann das ja auch annehmen. Das war ja früher auch schon so. Ich habe ja auch schon andere Ämter und Funktionen gehabt, dann kann man das Gespräch auch annehmen. So, und dann diskutiert man halt ein bisschen und trinkt das eine oder andere Bier dabei und dann.
Also du gehst dann schon darauf ein, das nervt dich nicht total.
Das nervt meine Begleiter. ich mag eigentlich solche Tresengespräche. Ich finde das eigentlich, ich habe mich immer schon auch gerne in der Kneipe über Politik unterhalten. Ich finde, Politik muss auch in der Kneipe bestehen können, finde ich, gehört dazu. Und ich gehe dem auch nicht aus dem Weg. Also manchmal gibt es natürlich auch Situationen, wo man sagt so, okay, jetzt habe ich auch mal langsam Feierabend hier. Aber ich habe oft auch schon so politische Diskussionen in der Kneipe geführt, auch hier.
Nimmst du davon was mit?
Ja, klar.
Oder natürlich. Ist das nächsten Morgen weg?
Nee, also kommt natürlich immer drauf an, was das ist, aber natürlich nimmt man was mit. Ja, klar, natürlich. Das ist ja auch eine Rückmeldung, die man kriegt. Und wie Politik ankommt oder wie Dinge wahrgenommen werden. Ja? Häufig nehmen diejenigen, mit denen man dann diskutiert, ja auch was mit, ist ja auch gut. Eigentlich ich finde es auch richtig, dass so eine Kneipe so ein Ort ist, wo jeder mit jedem über alles reden kann. Das macht es ja auch aus. Und so ist es hier auch. Erna war immer ein bisschen zurückhaltend, wollte immer politisch so, hatte sie immer so ein bisschen Sorge, dass dann auch Streit entsteht und so, aber das war eigentlich immer, es ging immer alles.
Also hattest du nie Zoff oder so hier am Tresen?
Nein.
Irgendwie jemand, der völlig daneben war oder
nee.
So?
Nee, da wäre auch, also da hätte es auch eine Intervention gegeben dann. Also wenn das jetzt irgendwie aggressiv geworden wäre oder so, das gibt's nicht hier. Aggressivität, gehört zu den wenigen Regeln, Aggressivität findet nicht statt. Es muss alles irgendwie noch in einem ordentlichen Ton sein. Also mit einem gewissen Respekt. Es kann gerne total kontrovers sein und da muss auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden. Man kann sich die Sachen schon ein bisschen um die Ohren hauen hier, aber es darf nicht aggressiv oder beleidigend oder so sein.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dass sich hier über die Jahre auch nach Ernas Tod wenig verändert hat. Hat sich überhaupt was verändert?
Ja, ich habe gerade gesehen, jetzt hat es neue Tischplatten gegeben. Ich meine, Dominik betreibt ja hier immer Restauration und Denkmalpflege, bis die Sachen wirklich auseinanderfallen. Aber ein paar Sachen müssen dann von Zeit zu Zeit erneuert werden. Das ist dann so. Aber ich sag mal, wenn hier man am Wochenende bei vollem Betrieb reinkommt, dann nimmt man keine große Veränderung wahr.
Ja, es wird ja immer darauf geachtet, ne, dass das genauso aussieht. Ich glaube, die Gardinen waren eine große Aktion, dass die genauso aussehen wie die alten.
Ja, man sieht, also da hinten gibt es noch welche, wo noch grün mit drin ist. Und Die hier sind, glaube ich, die sind auch kariert, aber ohne Grün. Also
ne, das ist natürlich eigentlich schlecht, ne? Also sowas also fällt dir aber schon nicht auf, oder wie?
Ja. Ja, tatsächlich.
Die fragen dich nicht.
Tatsächlich. Nein. Was mich immer noch ein bisschen stört, ist das Schwein. Das hier ist ja mal also zum Inventar gehört ja dieses Sparschwein auf dem Tresen, wo man für die Kinder von St. Pauli was spenden kann. Das alte Schwein ist ja mal geklaut worden. Und das ist so, das sieht jetzt schon deutlich anders aus. Und ja, aber ganz ehrlich, das sind wirklich Kleinigkeiten. Ne?
Aber neu sieht das Schwein auch nicht aus, das auf dem Tresen steht.
Nein,
das steht.
Hat sich inzwischen, gibt es auch schon viele Leute, die kennen nur noch das Schwein.
Wie sah denn das alte aus?
Ja, also ist ja auch nur ein Beispiel für Dinge, die, also ist ja ein gutes Zeichen, wenn einem solche Sachen auffallen, heißt ja, dass sich nichts wirklich Bedeutendes verändert hat. Das ist auch gut so.
Und vom Publikum her auch nicht?
Also individuell, die Leute natürlich verändern sich ständig, aber der Typ, also die Mischung, dass er wirklich das nach wie vor für alle offen ist und auch jeder hierher kommt, dass niemand sagt, Silbersack ist mein Laden oder unser Laden, ne, sondern dass es wirklich, dass hier wirklich sich alles mischt, altersmäßig, St. Paulianer, Hamburger Leute, die von aber auch von sonst woher kommen. Natürlich kommen hier auch viele Touristen, da kommen auch viele Führungen hier rein. So. Und trotzdem gibt es aber auch Leute aus dem Viertel und also viele, die ja Stammgäste sind. Es gibt natürlich die Stammgäste, die sagen, ich gehe hier am Wochenende nicht her, da ist mir zu viel Trouble, ich komme dann lieber in der Woche. Aber das war auch alles schon immer so. Also diese totale Gemischtheit und Offenheit, das hat sich eigentlich erhalten.
Mhm. Und auf dem Kiez generell, wie erlebst du den Kiez heute? Wie hat er sich verändert?
Er hat sich natürlich schon verändert, ne? Gegenüber, also wenn man mal so die ganze Spanne jetzt seit Anfang der 90er, so 30 Jahre. Also ja, Rotlicht ist natürlich immer weniger geworden. Es hat sich städtebaulich natürlich was verändert, der ganze Bereich. Millerntor vorne, die tanzenden Türme, ganze Spielbodenplatz. Das hat sich stark verändert. Auch dahinter das Bavaria-Viertel, kenne das eben auch noch mit der Brauerei. Und manche Dinge haben sich positiv geändert, manche haben sich negativ geändert. Wichtig ist, finde ich, dass man sich klar macht, dass zu keinem Stadtteil gehört Veränderung so dazu wie St. Pauli, wie zu St. Pauli. Es hat sich immer alles verändert hier. Dass der Stadtteil sich nicht verändert, wäre ein total un-St. Paulianischer Zustand. Das muss man manchmal manchen ins Gedächtnis rufen, die hierher kommen und finden, ab dem Zeitpunkt, wo sie hierher ziehen, darf sich eigentlich nichts mehr verändern, außer der Lautstärke der Bar gegenüber. Ist einfach so, dass hier immer ein Wandel drin ist.
Mhm. Und was ist so die Veränderung im Negativen jetzt und auch im Positiven? Vielleicht jeweils ein Beispiel, die du hier beobachtet hast?
Negativ würde ich schon sagen, ist für mich ein echter Missstand, ist das Thema, also diese ganze Kioskisierung. Also dass wir diese Schwämme von Kiosken haben und damit eben dann so das aus dem Kiosk Alkohol rausholen, günstig auf der Straße trinken, diese und dann dadurch auch eine andere Atmosphäre schon auf der Straße. Gefühlt auch eine zugenommene Rücksichtslosigkeit von Leuten, die hierher kommen, die das Gefühl haben, hier geht alles, was sonst nicht geht, und hier kann ich auch in die Hauseingänge pinkeln und hier muss ich mich gar nicht benehmen. Das ist, ich meine, hier geht ja viel, aber bisschen normales Benehmen kann man schon irgendwie auch erwarten und auch für Rücksicht darauf. Das ist ja kein Freizeitpark. Hier leben ganz viele Menschen. Das haben ja auch viele nicht drauf. Also St. Pauli hat immer diesen Doppelcharakter. Es ist ein Gewerbe- und Vergnügungsstadtteil, aber es ist eben auch ein Wohnstadtteil. Sehr viele, über 20.000 Menschen wohnen hier. Und das, davor ist auch manchmal ein bisschen Respekt angebracht. Ich würde mir auch wünschen, wenn wir mal negativen Dingen sind, dass die viele Grundeigentümer und Vermieter ein bisschen langfristiger denken würden und gucken, wo entwickelt sich der Stadtteil hin, was macht den Stadtteil aus, was macht welche Qualitäten, was macht ihn am Ende auch attraktiv für Leute, die hierher kommen. Und das ist bestimmt nicht, dass ich hier die größte Kioskmeile der Welt irgendwie sehen will, sondern ich will Dinge, die einzigartig sind und nicht etwas, was ich überall haben kann, nur in besonders großer Zahl. Auf der anderen Seite würde ich sagen, hat sich positiv entwickelt jetzt auf die ganze Zeitspanne, dass kulturell zum Beispiel im Bereich Live-Musik, vor allem im Bereich Theater, eigentlich fast ein bisschen mehr los ist als Anfang der 90er Jahre. Mehr Theaterbetriebe dazu gekommen, sowas wie das Reeperbahn-Festival gab es nicht früher. Das ist schon irgendwie eine positive Entwicklung. Und es hat sich natürlich viel durch Sanierung getan. Es ist sehr viel alte Bausubstanz saniert worden, erhalten worden und die Mieten sind günstig geblieben, weil es eben öffentlich finanziert war. Und es sind mehr Familien im Stadtteil als früher. Also es gibt positive und negative Entwicklungen.
Bei den Kiosken, wenn man sich so unter den Wirten umhört und so, dann schreien die auch immer auf, irgendwie, ja, die Politik macht hier nichts.
Ja, es ist auch wirklich, also das kann ich wirklich in Anspruch nehmen, dass wir echt alles versucht haben, wir sogar Kanzleien beauftragt, also wirklich mit Rechtsgutachten um zu gucken. Wir haben sogar Untersuchungen gemacht, ich weiß gar nicht, eine Uni, glaube ich, war das, also eine Hochschule beauftragt, hier mit Feldforschung zu gucken, kann ich irgendwie nachweisen, dass bestimmte Negativauswirkungen im Stadtteil wirklich auf Kioske präzise zurückgeführt werden können, weil es einfach sehr schwierig ist, Regularien zu finden, mit denen man dann auch solche Kioske einschränken oder schließen kann. Das ist einfach ein Stück Gewerbefreiheit, Deregulierung, muss man auch sagen. Dagegen ist dann wenig auszurichten. Also man müsste wahrscheinlich bräuchte ganz andere rechtliche Grundlagen. Ein Kiosk braucht keine Genehmigung. Das ist hier überall zulässig und es ist sehr, sehr schwer, da überhaupt irgendwas zu machen.
Also müsste man an die rechtliche Grundlage
ran? Ja, müsste man schon wahrscheinlich, ja.
Hat die Politik das vor?
Also man müsste wahrscheinlich an die bundesrechtlichen Grundlagen ran. Und dann ist immer so die Frage, gibt es überhaupt jemanden bundesweit, der diese Problematik ähnlich empfindet wie wir? Es ist schon ein sehr St. Paulianisches Problem. Also in anderen Städten und Stadtteilen und Bundesländern sind sie froh, dass es irgendwie Kioske gibt, die auch noch spät aufhaben und wo man noch Sachen kriegt. Dass das so eine Plage ist, das ist schon sehr spezifisch. Deswegen ist es nicht leicht, dafür auch politische Unterstützung zu finden, dass man da was ändern muss.
Ja, dann ändert sich's für alle. Das ist dann wohl so.
Ja, da waren wir ja auch schon dran. Ne? Aber das ist dann, ne, dann, dass man sagt, wir machen hamburgweit ab so und so viel Uhr. Das geht natürlich, dass ich sage, aber so wie kein Alkoholverkauf im Einzelhandel. Das ist sozusagen die Stellschraube. Das müsste man dann machen, aber das müsste ich dann hamburgweit machen.
So. Das geht nicht nur für einen Stadtteil.
Das kann ich dann nicht nur für den Stadtteil machen, es sei denn, wie gesagt, ich kann hier nachweisen, dass es hier besonders schädliche Auswirkungen gibt. Und da gilt eben nicht, dass andere Gewerbebetriebe wie Bars, Clubs und so weiter darunter leiden. Das reicht nicht, um ein anderes grundsätzlich erlaubtes Gewerbe einzuschränken, wie so ein Kiosk, sondern es müsste dann schon über Ruhestörung, am besten Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, was alles Dinge, die entstehen dadurch, dass zu viele Menschen zu viel Alkohol aus dem Kiosk kaufen und konsumieren. Aber das ist einfach sehr schwer nachzuweisen. Das ist, ja.
Mhm. Naja, aber ich kann mir vorstellen, dass genau das der Fall ist.
Ja, ja.
Dass sie schön ihre Wodka, sonst wie Getränke am Kiosk holen und das dann halt einen ziemlich harten Pegel haben.
Ja, das ist so. Aber also ich glaube, man merkt, dass ich mich damit jedenfalls schon beschäftigt habe. Das ist echt nicht so ganz ohne.
Ja. Was ist so die größte Veränderung, die der Kiez durchlebt hat in deinen Augen? Jetzt weder positiv oder negativ, sondern einfach die größte Veränderung?
Also ja, städtebaulich, glaube ich, schon hat sich enorm viel getan da vorne im Bereich Spielbodenplatz, Millerntor und Bavaria-Gelände. Ist ja alles nicht weit voneinander weg. Das hat sich völlig verändert. Und vielleicht auch noch so das Weggeh-Verhalten. Das ist ja was jetzt auch gerade eigentlich nochmal verändert. Das darunter leiden ja auch viele Clubs und Live-Kulturanbieter. Dass dieser Drang rauszugehen, was zu erleben, sich mit Freunden zu treffen und dann hier einzutauchen, hat sich irgendwie reduziert. So, das ist natürlich gefährlich. Das hat natürlich was mit der Pandemie zu tun, aber es ist danach eben nicht wieder voll angelaufen. So, es ist kein St. Paulianer Problem, aber da das hier sozusagen der Treibstoff ist, der den Kiez am Laufen hält, ist das schon ein Problem.
Haben die Leute verlernt? auf Konzerte zu gehen?
Das gerade bei den jetzt Jüngeren, so mit Anfang 20, hat sich das Freizeitverhalten einfach verändert. Das ist sowieso findet viel stärker im digitalen Raum statt und es spielt einfach nicht mehr so die Rolle. Man hat eigentlich das Gefühl, um andere Menschen zu treffen, muss ich rausgehen, muss ich in eine Bar gehen, muss ich in einen Club gehen. Hat sich halt verändert. Wenn sich das nicht wieder aufblüht oder sich nicht wieder entwickelt, dann wird das hier in St. Pauli nachhaltig verändern.
Ja, die Clubs haben ja ganz schön zu leiden, die Live-Musikstätten.
Ist so, ja.
Wenn die Konzerte absagen müssen, weil sie einfach nur 10 Tickets verkauft haben im Vorverkauf, ist natürlich ganz bitter.
Ist ein Riesenproblem. Ist echt ein Riesenproblem und ich hoffe wirklich, dass sich das wieder umdreht.
Du hast ja deine ganze politische Karriere auf St. Pauli verbracht. Was war für dich da das größte Thema, was du hier bewegt hast auf St. Pauli?
Oh, wahrscheinlich schon Paloma-Viertel, also ehemalige Esso-Häuser. Das war ja ein Riesenkonfliktthema. Da ging es ja darum, wie geht hier die ganze Entwicklung weiter? Kann der Stadtteil seinen Charakter eigentlich behalten, wenn so ein ganzer Block abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird? Und das hat ja ein extrem aufwendiges, aber auch sehr erfolgreiches und beispielgebendes Beteiligungsverfahren dann ausgelöst, was ich ja im Wesentlichen organisiert habe mit der initiiert habe hier mit der Planbude gemeinsam. Und das war wahrscheinlich so das größte und auch das energieintensivste Projekt. Ehrlicherweise wichtig waren mir dann aber auch so Sachen, ja, so ganz simpel, einfach auch Läden, die man erhalten konnte, wie eben wie der Mojo Club zum Beispiel oder auch das Molotow oder eben hier der Silbersack, als Erna gestorben war. Das war ja nicht selbstverständlich, dass das hier so weitergehen würde.
Hast du da deine Finger mit im Spiel gehabt?
Na, ich habe schon versucht, dazu beizutragen, dass sich hier eine Eigentümerlösung findet, eine sehr unkonventionelle, die eben nicht darauf ausgerichtet ist, hier einen maximalen Profit aus dem Grundstück rauszuholen. Das ist ja ein sehr attraktives Grundstück hier. Sondern sagt, unser Ziel ist, dass das einfach alles genauso bleibt, wie es ist. Das ist ja kein typisches St. Paulianer Investorenverhalten. So. Und da musste man schon ein bisschen unterstützen, um diese Idee zu stärken.
Ja, und jetzt macht Dominik das in Ernas Sinne.
Ja, auch schon seit 10 Jahren.
Ja, ach, der bleibt hier auch noch Ewigkeiten, bis der irgendwann in Rente geht.
Das hoffen wir mal. Ich glaube auch, das ist damals dann eine Lebensentscheidung gewesen.
Ja, mit Sicherheit. Sieht auf jeden Fall danach aus. Aber als du jetzt Senator wurdest, da war es ja nun schon so ein St. Paulianer an der Spitze der Innenbehörde. Das war für manche so, dass das einfach nicht zusammengepasst hat. Und ich weiß noch, dass auch damals hieß irgendwie, die innere Sicherheit der Stadt könne dadurch in Gefahr sein. Das stand schon auch in der Presse, dass das gesagt wurde.
Kann ja nur in der Mopo gestanden haben.
vielleicht lese ich ja nicht nur die Mopo. Wie bist du da mit der Kritik umgegangen?
Also das kann man ja nicht so richtig ernst nehmen. Aber ich ehrlicherweise glaube ich, dass natürlich fand das der eine oder andere so ein bisschen so, aber ich glaube, dass das natürlich dem Amt überhaupt nicht geschadet hat, dass man natürlich hier vieles an Horizont und an Erfahrung und Wissen und Nähe zu der einen oder anderen Realität des Lebens mitbringt, die auch hilfreich sind. Und der St. Paulianer an sich ist ja auch breit veranlagt, der kann ja viel.
Der kann viel. Aber Innensenator, St. Pauli-Fan und Kizianer, also das ist für dich stimmig, ja? Das passt zusammen.
Das kriege ich ganz gut unter einen Hut. Man wird ja auch kein anderer Mensch dadurch, dass man jetzt ein anderes Amt übernimmt. Na, ich habe hier alle möglichen Funktionen und Ämter und alles gehabt. Ich war hier schon, als ich noch Student war und gar nichts. Ich war, als ich hier kleiner Bezirksabgeordneter, als ich Rechtsanwalt war, Bürgerschaftsabgeordneter. Ich war ja immer hier. So, und ich werde hier auch noch sitzen und mal ein Bier trinken, wenn sich die meisten nicht mehr daran erinnern können, dass ich auch mal Innensenator war. Und insofern verändert das jetzt irgendwie die Situation für mich nicht. Und das ist ja eigentlich gerade das Schöne, dass es Dinge gibt, die, egal was sich sonst so verändert, die eine Kontinuität im Leben darstellen.
Aber gerade bei der linken Szene bist du jetzt nicht so wirklich beliebt, sage ich mal.
Echt?
Ja, ist dir neu.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Nee. Ja. Insbesondere auch nach den G20-Krawallen. Wie gehst du damit um in so einem Stadtteil, der ja nicht nur, aber auch links geprägt ist?
Ja, also G20 war natürlich schon irgendwie auch ein, also da ist schon massiver Diskussionsbedarf entstanden und das waren auch, also da, das hat ja enorme Unruhe auch hier im Stadtteil gebracht, das kann man auch verstehen. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, haben wir hier eine ganz, haben wir ganz viele verschiedene Szenen. Das macht den Stadtteil ja gerade aus und da ist auch keine, sollte sich auch keine wichtiger nehmen als andere. Und mit der Beliebtheit ist das ja auch immer so eine Sache. In der Rolle als, also als Politiker muss man sowieso damit leben, dass die Beliebtheit Schwankungen unterworfen ist. Und als Mensch und St. Paulianer ist mir also bei den Menschen, bei denen mir das wichtig ist, spielt da jetzt das Amt sowieso keine Rolle.
Das kannst du auch so klar trennen und das können die Menschen, die dir wichtig sind, auch klar
trennen. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil das ja auch dazu führt, dass man selber sich, dass man immer auch wieder ein bisschen Distanz zwischen sich und das Amt bringen kann. Ja, also das muss man schon irgendwie klar haben, dass es den Mensch und die Persönlichkeit eben auch gibt, unabhängig davon, welches Amt man gerade ausübt. Das Amt ist auf Zeit, das geht vorbei und man will, man muss ja wissen, wer man ist, unabhängig vom gerade ausgeübten Amt. Und das macht sich ja auch an Freundeskreisen fest. Also die Menschen, die einem wichtig sind, mit denen man befreundet ist oder die man gerne und immer wieder auch trifft, da ist es bei mir jedenfalls so, dass es schon häufig über viele, viele Jahre so ist und auch einfach ja nichts damit zu tun hat, was man gerade so für eine Funktion hat.
Das ist aber schön, dass das alle dann für sich so trennen können auch.
Ja.
Das müssen ja dann gute Freunde sein.
Ja, also, ja.
Wirst du hier manchmal, wenn es dann irgendwie mal wieder Presseartikel gab oder irgendwelche Polizeiansätze, die dann durch die Presse gegangen sind, und wirst du dann manchmal schräg angestarrt hier im Stadtteil und denkst dir, oh nee, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, hier über die Straße zu gehen oder so?
Ja, also die Schräggucker, die gibt's natürlich, aber das ist eigentlich schon ein verfestigtes Verhalten. Das ist nicht anlassbezogen. Also nicht, weil jetzt gerade
die gucken immer schräg.
Die gucken halt schräg, ja. Das gibt's. So. Ja. Aber es ist unabhängig davon, ob jetzt gerade irgendwie was war. Also G20 war was anderes. Da war schon, also es hat ein bisschen andere Aufruhr erzeugt. Das ist ja auch total gut verständlich, ehrlicherweise. Aber sonst ist das, ja, sind das wiederkehrende ja, Leute, die man schon fast schon kennt.
Und wie gehst du damit um?
Ja, das muss man ausblenden. Also wie soll man damit umgehen?
Naja, könnte einem ja auch was ausmachen.
Nein, das darf man nicht. Also man darf das auch nicht, sowas darf man auch nicht persönlich nun irgendwie groß an sich rankommen lassen. Das ist einfach, sowas muss man aushalten können, wenn man so ein Amt hat.
Du wurdest ja auch schon angefeindet und das gipfelte ja darin, dass du 2019 gab es einen Anschlag auf dein Auto mit deinem Sohn im Auto, der damals sehr klein war. Was hat das mit dir gemacht? Das hat ja eine andere Qualität, als wenn dich jemand ein bisschen auf der Straße den Spruch hinterher ruft oder so.
Ja, das war eine andere Qualität. Das war nicht schön. Es war ja auch ein in besonderer Weise armseliger Angriff auf dem Auto, wo ein kleines Kind drin sitzt. Und ich bin schon froh, dass mein Sohn damals noch so klein war, dass er davon nichts mitgekriegt hat.
Hat den Anschlag an sich auch gar nicht mitgekriegt, oder?
Nein, also er hat das irgendwie nicht, er war 2 Jahre alt und hat das irgendwie nicht groß, ja.
Aber was hat das mit dir gemacht? Ich meine, wenn man sein eigenes Kind dabei hat?
Ja, wie gesagt, schön ist das nicht.
Danach hast du ihn nicht mehr mitgenommen.
Doch, natürlich. Also ich fahre ihn jeden Morgen zur Kita. Das mache ich auch weiterhin.
Das war ja nun nicht die einzige schwierige Situation in den vergangenen Jahren. Gab es irgendwann mal den Moment, wo du drüber nachgedacht hast, irgendwie hier auch den Kiez zu verlassen?
Puh, Ja, aber eigentlich dann eher im Zusammenhang mit meinem Sohn. Also wenn man ein kleines Kind hat, dann denkt man schon mal darüber nach, ob man nicht vielleicht auch mal woanders wohnen könnte. Aber ja, irgendwie, ich bin immer noch hier.
Wegen Weil ab ins Grüne und mit großem Garten und so?
Ja, also ich glaube schon, dass es für Kinder in anderen Stadtteilen möglicherweise noch schöner ist als hier.
Aber?
Ja, noch bin ich hier.
Noch bist du hier. Planung, ein Haus im Grünen? Büsum?
Wenn das so ist, die Mopo erfährt es als Erste.
Ja, das will ich doch hoffen. Ich gebe dir gleich nochmal eben meine Handynummer. Dann rufst du an. Ich komme zur Besichtigung. Ich habe da Erfahrung. Dieses permanente in der Öffentlichkeit stehen, das strengt ja bestimmt an, oder?
Ja, natürlich steht man in der Öffentlichkeit. Aber wenn man das nicht will, dann darf man so ein Amt auch nicht annehmen oder ausüben. Das gehört einfach dazu. Und man darf das auf der anderen Seite auch nicht überschätzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wenn ich überall in Hamburg, wo man aus dem Auto steigt, irgendwie gleich alle so, oh, da kommt jetzt aber der Innensenator. Und ich meine, wenn man 1 Kilometer aus Hamburg raus ist, interessiert das sowieso niemanden mehr. So. Und insofern hat das auch alles seine Grenzen. Das ist jetzt auch, ja, es ist, hat auch mal anstrengende Seiten, aber es ist auch nicht. Also
wirst du jetzt nicht permanent überall erkannt oder so?
Nein.
Nee.
Nein.
Kannst dich ganz frei bewegen, ja?
Ich kann mich auch nicht überall ganz frei bewegen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich bin aber ganz furchtbar eingeschränkt. Also
fühlst du dich in deinem Privatleben nicht eingeschränkt und kannst noch alleine in den Silbersack gehen?
Ja.
Und dich hier mit Freunden treffen?
Ja.
Bist du hier noch im Stadtteil so unterwegs, dass du auch richtig Kontakt zu den Menschen im Stadtteil hast? Oder ist das einfach weniger geworden?
Es ist natürlich weniger geworden. Das ist auch schade. Also ich hätte gerne da durchaus, gerade wenn es halt mal viel intensiver war, ne, dann, also manche Kontakte leiden natürlich auch, wenn man die Zeit einfach nicht mehr hat. Man ist hier schon, also nun war natürlich auch Pandemie, das hat das Ganze auch nochmal runtergedrückt. Würde eigentlich gerne ein bisschen mehr, Berührungspunkte wieder an der einen oder anderen Stelle, aber das, so ist das halt. Das lässt sich dann nicht immer vollständig alles so vereinbaren.
Wie viele Stunden die Woche bist du Innensenator?
Also an allen Tagen in der Woche, also es gibt Tage, wo ich dann auch, also ich meinen Sohn aus der Kita abhole und ein bisschen Zeit darauf konzentriere. An einem normalen Tag, würde ich sagen, sind es auf jeden Fall, also 10-12 Stunden bestimmt und dann noch bestimmte Anteile vom Wochenende. Es ist schon sehr zeitintensiv, ist ja klar.
Da will man dann auch eigentlich nur noch aufs Sofa, oder?
Ja, also ein bisschen Energie für Familie und Freunde und Sachen, die einem Spaß machen, gibt's schon noch.
Was würdest du denn machen, wenn du einfach dieses Amt abgeben könntest mal und dann einfach als Andi losziehen? Gibt's da irgendwas, was du total gerne mal wieder machen würdest?
Ich glaube, das Losziehen ist gar nicht das, was ich sozusagen am meisten, wo ich jetzt sage, da wäre der größte Unterschied. Es ist der größte Unterschied durch das Amt besteht eigentlich da, wo man sich zurückhalten muss mit dem, was man sagt. Also ich würde, glaube ich, sehr genießen, an der einen oder anderen Stelle Dinge noch wesentlich klarer und deutlicher ansprechen zu können, als ich das jetzt tue oder jetzt tun kann in dem Amt. Und das dann eben auch tun zu können, ohne dass die betreffende Partei gleich Klage zum Verfassungsgericht erhebt.
Du, tu dir keinen Zwang an. Wir sind ja hier ganz unter uns. Das sind ja alles so deine Leute, die hier neben uns sitzen. Also ich habe keinen dabei. Bitte, bitte. Du könntest jetzt hier so die Schlussminute nutzen.
Die Verlockung ist durchaus da, aber
das ist kein Problem. Aber nichts, wo du sagst, Mann, das habe ich so ewig nicht gemacht. Das würde ich so gerne mal wieder machen. Aber mir fehlt einfach die Zeit jetzt. Oder?
Ja gut, wo einem die Zeit fehlt, das ist natürlich, das ist ganz viel, ne, was man gerne mit Freunden machen würde, auch mit der Familie. Kommen dann so die Geschichten, welche Bücher man gerne noch lesen würde und was weiß ich. Also Zeit fehlt natürlich an ganz vielen Stellen. Aber so das war, also diese Einschränkung, also das kann ich jetzt eigentlich so nicht machen, wegen des Amtes. Da ist tatsächlich, dass man doch, ja, einfach manchmal ein bisschen zu sehr darauf achten muss, was man sagt und wie man es sagt und dass man nicht bestimmte mit dem Amt verbundene Pflichten verletzt.
Naja, Kellnern im Silbersack bei Dominik kannst du nach wie vor.
Ja, aber...
Oh, Dominik sitzt hier.
Dominik, ich glaub, fällt fast verschreckt der Tee aus der Hand.
Du möchtest das nicht?
Kein Problem.
Ja, siehst du. Dann ist es ja jetzt auch, du machst ja gleich den Laden auf, dann wollen wir das doch nochmal testen. Ja? Ja, er nickt.
Glaube ich, wird die Flasche noch aufkriegen. Ja.
Er hat dir schon ein Tablett hingestellt.
Ja.
Na, dann mal los. Vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute.
Sehr gerne und ja, vielen Dank.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.